Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Da gibt es noch was, da gibt es noch mehr. Ich habe hier noch ein paar Symbole. Und zwar gab es dort einen Tisch mit Brot und Wein. Für uns ist das ganz klar, Brot und Wein, was ist das? Abendmahl natürlich. Mensch, das ist doch euer Erbe, oder? Ist das nicht euer Erbe hier? Also als freie evangelische Gemeinde, das weißt du noch gar nicht, ne? Muss ich jetzt kommen, dir ein bisschen nachhören. Das war in einer Zeit, ja wirklich, wo Abendmahl durch die katholische Kirche ein Stückchen pervertiert war und so weiter, war das Erbe eurer Väter und Mütter, die das Abendmahl in einer neuen Freiheit gefeiert haben als erlöste Menschen. Hey, seid ihr begeistert? Und die haben das genommen und haben gesagt, wow, wir sind Gott und Mensch an einem Tisch vereint. Wir haben Gemeinschaft mit Gott. Abendmahl im Alten Testament, im Bund, Alten Bund, das war der Schautisch. Dort aß man mit Gott zusammen, Angesicht zu Angesicht. Nicht nur ich habe die Gabe des Essens, mein Gott auch. Wie oft hat er sich offenbart bei Mahlzeiten? Und das Erste, was wir im Himmel tun werden, ist, es wird ein Fest geben ohne Ende. Die Hochzeit des Lammes und keine Kalorien mehr zählen. Halleluja! Weil Liebe geht auch durch den Magen. Und dann war noch etwas, da habe ich nur als Symbol so ein kleines Ölfläschchen mitgebracht. Hier war ein Altar, der Räucheraltar. Das war ein anderer Altar als hier draußen. Hier draußen war Barbecue. Hier wurde Fleisch verbrannt. Hier roch es, glaube ich, nicht so schön wie bei Barbecue. Aber hier drin, das war ein Wohlgeruch. Und für die prophetischen Freunde unter uns, die sowas lieben, liest doch nochmal diese Stellen nach. Die werden Kronleuchter aufgehen. Die Gewürze, die dort geopfert wurden, die gibt es in Israel gar nicht. Die konnten nur durch Karawanen nach Israel gebracht werden, aus aller Welt, aus China, aus Indien, von Enden der Welt, aus Saba. Für mich ist das ein prophetisch-allegorischer Hinweis. Dieser Lobpreis, der hier passiert, dieser Wohlgeruch, der hier aufsteigt, diese Gebete, die hier aufsteigen, da braucht mein Papa im Himmel alle Nationen, auch die Ostwestfalen und die Hesse und die Bayern, alle Nationen, alle Stämme. Das war ein Wohlgeruch vor Gott. Das ist hier der hohe Lobpreis. Hier draußen, hier betest du, oh Gott, gib mir, bitte vergib mir, Gott, mach, danke, danke. Aber hier betest du anders. Worship, 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 Anbetung, Anbetung, Anbetung. Amen, dein Wille geschehe. Das ist eine andere Qualität von, verstehst du? So, das war dieser Raum der Begegnung hier. Und jetzt kannst du sagen, hey, ich bin ein Anbeter. Wir haben ein Gebetshaus. 24 Stunden bei mir zu Hause. Ja, da läuft immer der CD-Player. Und dann habe ich da so meine Öle. Und Abendmahl feiere ich auch jeden Tag. Und ich bin am Ziel. Nein, Schätzchen, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Es ist wichtig, wir brauchen Jesus und den Heiligen Geist, aber die ziehen uns ins Allerheiligste. Hier ist noch ein dritter Vorhang und interessanterweise, zur Zeit Jesu war das ja wirklich ein Vorhang. Wir wissen, dass der Vorhang zerriss von oben bis unten herab. In dem Augenblick, als Jesu Leben zerriss. Da zerriss dieses Leben hier, dieser Vorhang. Und das Allerheiligste wurde zugänglich. Einmal im Jahr ging der Hohepriester hier hinein. Im Allerheiligsten war eine Kiste und wirklich Bundeslade, Arche steht da, ist nur eine Kiste gewesen. Eine große Kiste. Und die war mit Gold überkleidet, wieder Holz mit Gold überkleidet. Was sollte das wieder zeigen? Gott sagt, ich wohne da, wo Menschen sind. Ich wohne bei euch. Wisst ihr, du musst es nicht erst machen, passend für mich zu sein. Ich mache dich passend für mich. Du bist Akazienholz, ich sage mal so wie Ikea-Holz, ne? Vergeht. Aber Gold ist das Zeichen meiner Liebe. Und in dieser Kiste, da waren drei Sachen. Da war einmal Steintafeln. Wir haben nicht mehr Steintafeln. Da war das Wort Gottes. Die die 10 Gebote waren ja nicht nur Gebote. Das Wort Gebot gibt es im Hebräischen eigentlich gar nicht. Es gibt kein Imperativform, es gibt nur Futur im Hebräischen. Also, wie fangen die 10 Gebote an? Ich bin der Herr, dein Gott. Ist das ein Gebot? Das ist eine Aussage, oder? Die 10 guten Worte, so nennt Israel das eigentlich. Wir haben wieder ein Gesetz draus gemacht, leider Israel auch. Aber es sind Worte zum Leben. Wenn ich der Herr, dein Gott bin, wenn ich Yahweh bin, der Gott, der für dich ist und immer für dich sein wird, dann wirst du keine anderen Götter neben mir haben. Du brauchst sie nicht mehr. Du wirst nicht stehlen. Warum? Weil ich bin doch Yahweh Jireh, dein Versorger, ich gebe dir alles. Verstehst du? Das ist ein ganz anderes Denken, ein ganz anderer Zugang. Und Gott hatte diese Steintafeln mit seinen eigenen Fingern geschrieben. Die waren dort drin als Erinnerung an das ewige Logos-Wort Gottes, an sein Wort, das feststehen würde. Dann war noch ein Mandelzweig, der blüht. Ich habe jetzt mal nur so einen Hirtenstab mitgebracht. Das war ein prophetisches Symbol für ein Wortspiel, was man im Deutschen so nicht wiedergeben kann. Das erwachende Wort, das erblühende Mandelzweig, das war eine der ersten Dinge, die in Israel zu blühen anfing, zu erwachen. Und das war ein Wortspiel für das prophetische Wort, was erwacht. Also für das Rhema-Wort würden wir vielleicht heute sagen, für das aktuelle Wort, was Gott in eine Situation hineinspricht. Und dann gab es noch Manna, ein Krug mit Manna. Und zwar Manna, das war ja dieser Koriander, Honig, was auch immer, tolles Brot, was lecker war, was aber sich nur einen Tag hielt mit Ausnahme vom Schabbat, da war es 2 Tage. Aber sonst verrottete das sofort. Aber hier hatte Israel einen Krug noch mit der himmlischen Versorgung, diesem Brot des Lebens. Als Zeichen, dass Gott uns immer versorgen würde. Und auf dem Kasten standen 2 Cherubim-Figuren, Engelfiguren. Als Zeichen dafür, dass die Himmelswelt hier die Erde berührt. Und dann guckten die beide runter auf diese Deckel der Platte von dieser Kiste und da war nichts zu sehen. Und das war der Glaube, dass dort Gott sitzen würde. Dass das der Thron der Gnade ist, wo der El Shaddai, der ehrfurchtgebietende Gott ist. Und in der Vorstellung Israels saß dort ein ferner Gott, ein richtender Gott, ein strafender Gott. Und meine Befürchtung ist, dass eine Vorstellung vieler Christen dort ein ferner Gott sitzt. Aber wir haben nicht verstanden, alles ist da, um uns in die Nähe Gottes zu bringen. Hier sitzt ein Abba-Vater, ein Vater mit einem Herzen voller Liebe. Das war das revolutionäre, Geschwister. Das hat Israel nicht gewusst. Und ich glaube und befürchte, das wissen viele Christen nicht. Hier auf dem Thron der Gnade sitzt ein Gott, zu dem er sich nahen darf. Jesus wurde nicht gekreuzigt, weil er Wunder getan hat. Ist dir schon mal aufgefallen? Er wurde nicht gekreuzigt, weil er gesagt hat, ich bin der Messias. Das haben andere auch behauptet. Er wurde gekreuzigt, weil er behauptet hat, dass er der Sohn Gottes ist. Und damit hat er zum Ausdruck gebracht, dass Gott ein Vater ist, ein Abba-Vater. Und das war Gotteslästerung. Da zerriss sich Kaiphas die Klamotten, hat gerufen, Gotteslästerung. Ist dir aufgefallen, Matthäus 4, Parallelstellen. Als Satan kam und Jesus versuchte nach den 40 Tagen in der Wüste, es ging immer nur darum, wenn du Gottes Sohn bist, dann. Wenn du Gottes Sohn bist. Es ging immer um die Identität, die zu zerstören. Und darf ich mal was sagen? Ich glaube, bei dir und bei mir ist es nicht viel anders. Der Teufel kommt genauso. Wenn du wirklich Gottes Kind bist, warum sündigst du dann immer noch? Warum schaffst du das immer noch nicht? Warum, warum? Aber das ist nicht der Vater. In dem Augenblick, wo das Leben Jesu zerriss, zerriss dieser Vorhang. Kurzer Einschub. Jesus wurde wo geboren? In Bethlehem. Wir wissen aus außerbiblischen Quellen, dass Bethlehem war damals ein Bezirk, der zu der Stadt Jerusalem hinzugezogen wurde, wenn Festlichkeiten waren. 3-mal im Jahr war Jerusalem überlaufen von den vielen Pilgern. Aber Bethlehem hatte auch noch einen anderen besonderen Stellenwert. Und zwar in Bethlehem wurden die Tiere gezüchtet, die man hier verbrannte auf dem Brandopferaltar. Es waren ja tausende von Tieren nötig. Kannst du dir das vorstellen? Und wenn dann die Feste kamen, 3-mal im Jahr, Passa und Laubhüttenfest, und dann brauchte man noch viel, viel mehr. wo sollte die leben? Jerusalem liegt 700 Meter über Null. Wer schon mal dort war, das ist keine Vegetation, wo man große Weiden haben kann. Bethlehem liegt schon ein bisschen tiefer und ab da fangen die Weideflächen an. Und wir wissen aus außerbiblischen Quellen, dass die Hirten von Bethlehem waren Angestellte des Tempels. Und die hatten den Auftrag, einmal im Jahr hinzugehen und nach dem perfekten Passahlamm zu suchen. Denn am Yom Kippur-Tag, am Tag der Erlösung, der Gnade, da sollte der Hohepriester das Blut eines perfekten Lammes nehmen und bis ins Allerheiligste gehen. Und hier für all die Sünden, die Israel getan hatten, die man dort draußen wahrscheinlich vergessen hatte zu bekennen oder die nicht genügend bekannt wurden, sollte er hier das Blut des Lammes auf den Thron der Gnade sprengen, damit Gott mit seinem Volk zusammenleben kann. Im dritten Buch Mose steht es ganz ausdrücklich, wie man so ein Passahlamm zu finden hat. Man musste hingehen, musste sich zuerst das Mutterschaf angucken. Und dann hat man damals in der Vorstellung, zu gucken, ob das Blut genug ist, hat man eine Geißel genommen und hat das kleine Lamm geschlagen und hat dann an dem Blut festgestellt, es ist wie hell und wie dunkel. Das ist dasselbe Wort, was für das neutestamentliche Geißeln steht, wie Jesus gegeißelt wurde. Das ergibt für mich einen ganz anderen Sinn. In der Nacht, in der wir Weihnachten feiern, sind die Hirten, die das Passahlamm suchen sollten, zum Mutterschaf Maria gegangen und haben sich Maria angeguckt und das Babyschaf. Wir wissen, dass damals Hirten und Frauen vor Gericht kein Aussagerecht hatten, weil die Hirten waren versoffen in den kalten Nächten, haben die zu viel geschluckt und die Frauen waren verquatscht, dachte man. Aber zu Weihnachten werden die Hirten die ersten Zeugen. Jesus der Retter ist geboren. Und zu Ostern werden die Frauen die ersten Zeugen, die hingehen, das Grab ist leer. Weil unser Gott so anders denkt. Weil das, was vor der Welt nichts ist, das erwählt er. Wenn das stimmt, was ich hier sage, ja, dann war Jesus das Passahlamm, das auf den Feldern Bethlehems geboren wurde, wo all die anderen Passahlämmer geboren wurden. Und deshalb kann der Hebräerbriefschreiber sagen, ein für alle Mal ist er als hoher Priester mit seinem eigenen Blut, als Passahlamm, bis zum Gnadenthron gegangen, hat hier ewige Vergebung für uns geschaffen. Ein für alle Mal, wir brauchen nicht, das ist vorbei, das Kreuz ist leer, das Grab ist leer, unsere Herzen sind voll. Voll mit Dankbarkeit und Freude. Und jetzt sitzen wir hier. Jetzt sagt der Hebräerbriefschreiber, wir können mit Freimut, mit Freimütigkeit, ich weiß nicht, was für ein deutsches Wort es dafür gibt, mit Freiheit, auf den Thron der Gnade kommen, auf den Schoß von Abba Vater uns setzen und hier uns lieben lassen, gesund lieben lassen. Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott den Vater gesehen, außer dem Sohn Gottes, der auf dem Schoß des Vaters sitzt. Und von dort aus hat er ihn uns kundgetan. Zwei kleine Randbemerkungen. Dort steht auf dem Schoß des Vaters. Wer sitzt auf dem Schoß? Verliebte und Kinder. Nicht Superman. Nicht die Starken, die Unabhängigen. Die brauchen keinen Schoß. Ein Schoß braucht einer, der Zuflucht braucht. Aber Jesus, der Sohn Gottes, er setzt sich nicht nur zu Rechten des Vaters, er sitzt auf dem Schoß. Oder ein anderes Wort ist Kolpos, das ist das Wort, was auch für ganz nah an der Brust Jesu liegen wird. Johannes, der an der Brust Jesu lag. Nun lag man so wie im Schoß des anderen, weil man zusammen auf der Erde lag. Das ist dasselbe Wort, was verwandt wird. Also ganz nah am Herzen, um es mal so zu schreiben. Gott lädt uns ein, ganz nah an sein Herz zu kommen. Und von dort aus, wo Jesus am Herzen des Vaters liegt, da hat er uns den Vater, da steht das Wort jetzt für die Theologen hier, Exegese gemacht. Da steht das Wort. Was heißt denn Exegese? Das heißt doch nicht irgendwie Pfennigfuchserei, sondern ich versuche im Detail etwas zu erfassen. Das große Bild zu erfassen. Im Detail Dinge wahrzunehmen. Er hat uns den Vater sozusagen im Detail nahegebracht, erklärt. Und da steht im Griechischen eine Zeitform, dass er nie weggeht. Er ist ein Sitzenbleiber. Er bleibt da sitzen. Das ist sein Ort, sein Zuhause. Wenn du mich fragst, was das Vaterherz Gottes ist, das ist Jesus. Der Vater hat sich sein Herz rausgerissen, in diese Welt getan, um uns mit sich zu versöhnen, damit wir nach Hause kommen können. Und dann, als wir zu Hause waren und auf dem Thron seiner Gnade saßen, da hat er uns beschenkt mit seiner Liebe, hat uns getauft mit seiner Liebe. Weißt du, Geistestaufe ist für mich mehr als Reden in neuen Zungen oder Bilder haben oder Kranke heilen können oder irgendwas. Das kriegst du alles noch oben drauf. Aber das größte Geschenk für mich ist, dass ich weiß, wir haben vorhin gesungen, I know I am a child of God. Ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Mein Name ist im Himmel aufgeschrieben. Freut euch nicht, dass die Dämonen euch untertan sind. Das ist auch schon schön. Freut euch viel, viel mehr, dass eure Namen im Himmel bekannt sind, dass du wieder nach Hause gekommen bist. Da, wo du hingehörst, von Ewigkeit her. Und dort wirst du in Ewigkeit sein. Ich durfte dabei sein, wie mein Papa gestorben ist. Ich habe andere Menschen sterben gesehen als Pastor und so, da erlebt man sowas. Ja, und das hat mich auch berührt, aber bei meinem eigenen Papa war das so intensiv. Er starb in der Charité, er hatte eine OP und war schon alt und lag mehrere Tage dort auf der Intensivstation. Meine Schwester und ich saßen an seinem Bett und haben ihn so begleitet. Und ich werde das nie vergessen. Es war für mich die ganze Zeit, ich sah, wie er an der Hand von Jesus ging. Und ich weiß noch, als die Maschinen dann abgestellt wurden und so, ich hätte sagen können, und tschüss, Papa. Als ob der Körper lag noch da, aber er ist weitergegangen in Gottes neue Welt und neues Gottes Herrlichkeit hinein. Das ist das Geschenk, was Gott uns gibt. Wir können alle Tage mit ihm gehen. Wir sind mit Jesus unterwegs und er lässt uns nicht mehr los. Er ist unser Immanuel. Und vielleicht sagt er eines Tages, ach, weißt du, Schätzchen, zu mir nach Hause ist kürzer als zu dir, bleib doch gleich hier. Dann bleiben wir bei ihm. Das war so bei Hiob, bei anderen auch gewesen, ja. Wir leben nicht mehr in den Dimensionen dieser Welt alleine. Nochmal, ich bin mit beiden Beinen hier, aber mein Herz ist schon im Himmel, zu Hause. Und das ist das, was der Heilige Geist wirkt im Leben von uns. Jesus ist in die Welt gekommen, um uns den Weg frei zu machen. Der Heilige Geist verbindet uns mit dieser himmlischen Realität, dass wir ständig verbunden sein können. Jesus sagt mal, ich gebe einen anderen Tröster zu euch. Das ist ja auch schön, ja. Das heißt, Jesus ist der Tröster, der Gott allen Trostes ist aber Vater. Und der andere Tröster ist der Heilige Geist. Der wird zu euch kommen, der wird bei euch sein, der wird bei euch bleiben, in euch bleiben bis in Ewigkeit. Also es wird nicht mehr eine Sekunde geben in meinem ganzen Leben, wo ich alleine wäre. Darum kann Jesus sagen, und sieh, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und du sagst, ja, aber er ist doch weggegangen. Nein, er ist nicht weggegangen. Er hat uns den Tröster gegeben. Und derselbe Geist, der Christus von Toten auferweckt, der lebt in mir und in dir. Und derselbe Geist krakeelt, steht da, kratzomai, wie ein kleines Kind. Abba, lieber Vater. Und das ist das Angeld dafür, dass wir zu ihm gehören, sagt die Bibel. Oh Mann, ich bin so begeistert. Ich liebe das Wort Gottes. Merkst du was? Und ich bin hier drin. Das ist mein Ostergarten, wenn du willst. Das ist mein Zuhause. Und wie dumm wäre es zu sagen, bleib bei Jesus stehen. Bist du gerettet, ja? Und so ist, viele Kirchen sind ein Wartesaal zum Himmel. Da passiert nicht viel, außer dass man Jesus. Bei uns hieß es, bei uns kannst du Jesus finden, aber nicht das Leben. Und so war es leider auch. Wir haben Jesus gepredigt. Jedes Jahr, wenn Herbst kam und die Blätter fielen, hatten wir eine Evangelisation und die gestorben waren, wurden durch die Neubekehrten ausgeglichen. Die Gemeinde lebte. Und so gibt es viele Gemeinden. Nochmal, ich mach mich echt nicht lustig drüber, nur das ist doch nicht das Ziel. Du bist noch nicht zu Hause angekommen, du steckst im Vorhof. Und dann meine charismatischen Freunde, hallo, ich bin da voll, ne, das ist meine Fraktion und ich sag euch, dass so viel Arroganz und so viel Dummheit auch, dass man denkt, wir haben's, hey, und wir sind besser und Quatschikowski. Natürlich ist es schön, den Heiligen Geist zu kennen. Natürlich ist es schön, in der Intimität mit Gott zu sein und ihn mit hohem Lobpreis, Shuramaran, Yalakata, anzubeten, all das. Aber du bist immer noch nicht am Ziel. Das Ziel ist hier. Hier ist das Leben. Aber Vater ist das volle Leben. Und der Heilige Geist und Jesus, die bringen mich hier hin, dass ich nach Hause kommen kann, dass mein Herz hier gesund geliebt wird. Amen. Können wir einen Augenblick so in der Stille jetzt sein, und ich würde gerne uns dann durch so eine Gebetszeit hindurchführen. Schließ doch deine sichtbaren Augen, aber deine Augen des Herzens öffne sie und schaue ihn an. Diesen wunderbaren Vater Gott. Sein Herz, Jesus Christus. Oh, Heiliger Geist, danke, dass du uns tröstest, viel mehr als eine Mutter eintrösten kann. Danke für diese Bewegung deiner Agape-Liebe, dass wir umzingelt sind von Liebe. Auch in den Stürmen unseres Lebens, in Herausforderungen. Vorhin war das Bild, dass die Wüstenzeit zu Ende ist. Danke, dass du uns daran erinnerst, so da geht etwas zu Ende, etwas Neues fängt an, weil du der Gott bist, der die Wüsten zum Blühen bringt. Danke für neues Leben. Du machst uns lebendig. Während du die Augen so geschlossen hast und gebetet hast, ich würde gern mit dir nochmal durch diese Tempel gehen. Guck mal, jetzt sind wir im Vorhof. Da ist das Kreuz. Da ist das Wasser. Er reinigt uns. Durch die Taufe bist du abgewaschen von aller Schuld, auch durch die Generationskette, auch die Schuld deiner Eltern und der Vorfahren. Wir sind frei davon. So wie Israel durchs Rote Meer gezogen ist ins Land der Freiheit, so sind wir durchs Wasser gezogen und frei. Und wir stehen unterm Kreuz und wir schauen das Kreuz an und wir danken dir, Jesus, so sehr für das Kreuz. Wenn du, Bruder, Schwester, heute hier bist und da ist noch eine Sünde in deinem Leben, die dich jetzt gerade quält, die du mitgebracht hast, wo du sagst so, oh, ich will das gar nicht, das passt doch nicht zu mir, das ist so unwürdig, das gehört nicht in das Vaterhaus der Liebe Gottes rein, dann ist jetzt ein guter Augenblick, das so vor das Kreuz zu legen, zu Füßen Jesu, was immer das ist, was dein Herz beschwert. Die reinen Herzen sind, die können Gott schauen. Gott möchte unsere Herzen sauber machen. Er wäscht dein Herz. Schau, das Blut Jesus geflossen, um uns rein zu waschen. Wenn unsere Sünde blutrot ist, sagt das Wort Gottes, dann wäscht uns schneeweiß. Weil Jesus will die Tür uns öffnen, dass wir zum Herzen des Vaters kommen können. Danke, Jesus. Danke für deine Vergebung. Danke für das Kreuz. Danke für den mächtigen Sieg von Golgatha. Danke. Danke, dass ein für alle Mal alles geschehen ist. Du hast den ganzen Preis bezahlt. Danke dafür. Gehst du mit mir mit in den nächsten Raum des Lebens hinein, hier ins Heiligtum? Danke, Heiliger Geist. Danke, dass du unser Licht bist, dass du es hell machst in uns und warm machst. Danke. Danke für Erleuchtung. Dass du uns die Augen des Herzens öffnest, dass wir die Dinge auf einmal anders sehen können, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, was in keines Menschenherz gekommen ist, das schenkst du denen, die dich lieben. Danke, danke für dieses Geschenk der Liebe, Geist Gottes, danke. Danke für dein Licht, mach es hell in uns. Ich bete für diejenigen, die gerade durch so eine Zeit der Betrübnis gehen, wo so depressive Gedanken immer wieder dich anfliegen wollen. Ich bete, dass jetzt gerade der Geist Gottes so die Fenster deines Herzens öffnet und das Licht der Herrlichkeit Gottes hineinflutet. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Ich bete, dass das jetzt geschieht in deinem Innersten, in der Kraft des Heiligen Geistes. Danke. Danke für die Gemeinschaft, die wir haben dürfen, dass wir Gott und Mensch an einem Tisch sitzen können, dass wir dir in die Augen gucken dürfen. Du zu uns redest. Papa, ich bete für die Ohren unserer Herzen, dass du sie öffnest, dass wir noch besser deine Stimme hören können, das, was du uns sagen willst, dass wir diese Freundschaft mit dir leben lernen, Tischgemeinschaft, Herzensgemeinschaft, hören, was du sagst. Und danke für den Wohlgeruch. Halleluja, danke für hohen Lobpreis, dass du, Geist Gottes, in uns betest, in uns lobst und preist. Uns anschließend an diese Himmelswelt. Danke dafür. Vielleicht möchtest du jetzt in deinem Herzen ganz still nochmal den Heiligen Geist einladen, auch wenn du ihn schon lange, lange Zeit kennst und sagst, Heiliger Geist, komm noch tiefer, füll noch mehr die Räume meines Herzens aus. Ich habe wirklich Hunger nach mehr von dir. Da ist noch so viel mehr, was ich gar nicht kenne. Oh, führ mich in eine tiefere Gemeinschaft und verändere mein Herz. Ich will nicht nur die oberflächlichen Berührungen. Ich will nicht nur deine Gaben. Ich will dich, den Geber. Dich will ich einladen, dass du kommst und mich ganz ausfüllst. Ich will gerne dein Tempel sein. Komm und erfülle mich. Erfülle meinen Körper mit neuer Kraft. Erfülle meine Seele, mein Innerst, mein Geist mit deiner Realität. Sei willkommen, Heiliger Geist. Magst du das mal so im Inneren ihm sagen? Sei willkommen, Heiliger Geist. Was immer du tun möchtest, tu es, um Jesus und den Vater zu verherrlichen in meinem Leben. Danke. Möchte ich noch einladen, jetzt ins Allerheiligste zu kommen. Da ist dieser Thron der Gnade, da ist wirklich Papas Stuhl. Von dort aus herrscht er und regiert er, aber das ist nicht ein Ort der Angst. Der hohe Priester, der war damals in Ehrfurcht ganz fern, aber wir dürfen wie Kinder auf den Schoß von Abba Vater krabbeln. Wir dürfen ganz nah in sein Herz kommen, weil Jesus den Weg frei gemacht hat. Ich würde gern, wenn dir das hilft, ist jetzt eine Zeichenhandlung machen. Vielleicht können wir es einfach so machen, wenn du es willst, dass du mal aufstehst an deinem Platz, um dich noch einmal bewusst hinzusetzen. Also so wie auf den Schoß von Abba Vater. Ja, also wenn das eine Hilfe ist, kannst du jetzt einfach aufstehen. Und dann lade ich dich ein, dass du dich nochmal bewusst hinsetzt. So wie auf den Schoß von Abba Vater. Auf den Gnadenthron. Und der Vater sagt, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, mein Kind. Ich habe alle Zeit der Welt für dich. Du musst nicht funktionieren. Es muss jetzt nicht alles schnell, flotti gehen. Ich habe Zeit. Und ich liebe dich so sehr. Weißt du, dass ich dich ganz besonders lieb habe? Dass du mein Freund bist. Weißt du, dass das mein Glück ist, wenn meine Kinder nach Hause kommen? Danach hat sich mein Herz immer gesehnt. Schon vor Schöpfung der Welt und bis zum Tag der Erlösung. Ich sehne mich danach. Das Zelt Gottes bei den Menschen. Wohnung zu machen. Ihr bei mir und ich bei euch. Du bei mir und ich bei dir. Herz zu Herz, Geist zu Geist. Dich zu berühren. Dir Gutes zu tun. Herzlich willkommen zu Hause. Mein Kind, ich wollte nie deine Arbeit, deine Leistung, deine Anstrengung. Da hast du mich falsch verstanden. Ich wollte immer dein Herz. Ich wollte immer deine Nähe und wollte immer gerne meine Nähe schenken. Weißt du, alles kann man dir nehmen, aber wenn meine Liebe dein Herz erfüllt, das bleibt bis in Ewigkeit, denn meine Agape ist ewig. Die vergeht nicht. Meine Gnade ist ewig. Die vergeht nicht. Meine Güte ist ewig. Die ganze Welt kann ins Wanken geraten. Alle können verrückt spielen. Aber ich bin dein Zuhause. Schau doch, wie ich es meinem Wort im Psalm 91 gesagt habe. Links und rechts können Menschen fallen, aber dich wird es nicht treffen, weil ich bin dein Felsen, deine Burg, dein Zuhause. Ich bring dich an diesen Ort der Geborgenheit, nachdem du dich immer gesehnt hast. Und du darfst bei mir bleiben, alle Tage. Ich salb dein Haupt mit Öl und schenk dir überfließend ein. Ich bin dein guter Hirte. Ich bin dein Abba-Vater, ich bin dein Freund für immer. Lass den Frieden Gottes so durch dein Herz fließen. Das sind die Augenblicke, da macht Gott die Wunder, die wir nicht machen können. Ich weiß nicht wie, aber ich habe es wirklich tausendfach erlebt in den letzten Jahren, dass Gott in diesen Augenblicken Knoten gelöst hat, Menschen körperlich geheilt hat, innerlich die Herzen verbunden hat, neue Hoffnung freigesetzt hat, Berufung wiederhergestellt hat, zerbrochene Träume zurückgegeben hat. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber er macht es, weil er einfach gut ist. Papa, und wir beten, dass dieser Shalom, den wir jetzt hier erleben, diesen Frieden, der jetzt unser Herzen erfüllt, wir legen den auch und spannen den aus über unsere Familien, auch unsere Lieben, die jetzt nicht hier sind. Die sollen das auch mitschmecken, sehen und schmecken, wie freundlich du bist. Papa, wir spannen dieses Zelt deiner Begegnung über unsere Gemeinden aus, aus denen wir kommen. Wir beten, dass ein Hunger entsteht in unseren Gemeinden nach dir, nach dem Echten. Nicht nach Fast Food, sondern nach dem echten Manna. Dass ein Hunger entsteht, bis ins Allerheiligste zu kommen, tiefer und tiefer. Wir rufen die Gemeinden hinein in den Raum der Begegnung, wo sie im Heiligen Geist begegnen können. Wir rufen sie hinein bis zum Gnadenthron. Kommt nach Hause. Wir beten auch für unser ganzes Vaterland. Vater, wir spannen das Zelt aus über unserem Land, den Orten, aus denen wir kommen. Wir rufen die Menschen hier in Ostwestfalen, Bünde, Herford. Kommt nach Hause, ins Vaterhaus der Liebe Gottes. Kommt in die offenen Arme Jesu. Wir beten für die Gemeinde hier vor Ort und die anderen Gemeinden, dass sie wachsen werden, weil deine Liebe wächst. Danke dafür. Und wir segnen unser ganzes Land mit der Regierung, die wir haben, unsere Kanzlerin und die Minister, all die ohnmächtigen Mächtigen. Wir spannen auch das Zelt der Begegnung über sie aus. Und Papa, nimm doch einfach die Angela Merkel heute auf den Schoß und all die anderen großen, mächtigen Leute. Danke, dass sie dann so klein sein dürfen, wie sie in Wirklichkeit sind, weil du groß bist und du schaffst das. Danke dafür. Ich segne dich mit dieser, ich sag's mal so auf Hoffi, mit dieser Taufe in der Liebe des Vaters, dass du in dieser Lebensrealität leben kannst. Alles wird gut, weil mein Vater, der hat das erste und das letzte Wort. Und mein kleines Leben, die ganze Welt sogar, ist in seiner Hand. Was kann dann schon passieren? Amen. Amen. Hey, ihr seid gute Zuhörer. Vielen Dank.